Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Agile Transformation. Wie schafft man es, ein klassisch aufgestelltes Unternehmen in eine agile Organisation umzuwandeln oder zu transformieren? Um dieses spannende Thema und überhaupt um das Thema Agilität, woher kommt das, was ist das eigentlich? Darum geht es heute in meinem P hoch 3 Live-Talk. Und ich habe mir heute wieder einen Experten und einen bekennenden Fan der Agilität eingeladen, nämlich Clemens Prerowski. Hallo Clemens, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Claudia, super. Danke, dass ich die Gelegenheit habe, mit dir über eines meiner Lieblingsthemen zu plaudern.
Ja, das ist immer das Beste. Das finde ich immer großartig, wenn ich Menschen habe, die ich zu ihrem Lieblingsthema befragen kann. Ja, Clemens Prerowski ist Geschäftsführer der APA IT. Er wird uns gleich noch sagen, was das eigentlich ist, die APA IT. Und vor allen Dingen auch Host des Podcasts Always On. Ein Podcast, wo es sich definitiv lohnt, reinzuhören. Ich mache schon gleich mal ganz am Anfang Werbung dafür. Am Ende werde ich das nochmal einblenden. So, und von daher starten wir los. Bevor wir in das Thema Agilität und in meine Fragen dazu kommen, meine allererste Frage: Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du jetzt machst und vor allen Dingen auch zu diesem Thema?
Ja, die Geschichte beginnt eigentlich bei meinem zweiten Job. Das war mein erster echter Job bei Softwareentwicklung. Ich habe einen sehr umfassenden Hintergrund in der Softwareentwicklung. Und da habe ich angefangen und bin in ein Projekt gekommen, das ein Jahr lang schon gelaufen ist, wo ich noch nicht mitgearbeitet habe. Und geplant war aber damals, dass dieses Projekt eigentlich nur ein halbes Jahr laufen soll. Und ich bin eingestiegen, da war das schon ein Jahr alt. Und was ich dort gesehen habe, war das, was ich auch davor gelernt habe im Kolleg für Medienmanagement und Medientechnik, habe ich klassisches Projektmanagement gelernt. Und das war total spannend, das zu sehen, weil da gab es die Gantt-Charts und den kritischen Pfad und das ganze Programm mit Lastenheft, Pflichtenheft und so weiter. Und das hat sich immer ein bisschen künstlich und aufgesetzt angefühlt. Und ich glaube, das interessanteste Erlebnis für mich war, dass ich dort ein ganzes Jahr lang an diesem Projekt noch weitergearbeitet habe. Also das war wirklich gut überzogen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, auch dass dort komme ich nicht mehr viel weiter und habe dann den Job gewechselt. Und Jahre später, also meine weiteren Jobs waren dann auch klassisches Projektmanagement, aber nicht mehr so detailliert umgesetzt. Also da war so, wenn ich an die frühen Zeiten von Gentix denke, wo ich nachher war zum Beispiel, war das Projektmanagement damals ein Word-Dokument. Und dann habe ich berufsbegleitend studiert und dort habe ich am Technikum Wien in einer Vorlesung von agilen Projektmanagement gehört und ich bin dort in der ersten Vorlesung drin gesessen und habe mir gedacht, wow, das ist es, das verstehe ich, dass das funktionieren kann, weil alles, was ich bisher erlebt habe, funktioniert einfach nicht. Also da schaffen wir es nicht, diese großen Unsicherheitsfaktoren und diese Veränderungen mit abzubilden, was ja auch der Grund, warum dieses Projekt zum Beispiel so überzogen war. Und ich hatte damals das Glück, dass ich das nicht nur gehört habe am Technikum, sondern ich bin am nächsten Tag, ich habe berufsbegleitend studiert und bin am nächsten Tag ins Büro gegangen, bin zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich habe das jetzt gehört, ich mag das machen, das klingt total super. Und er hat gesagt, ja, mach.
Ja, und cool. Wo hat man sowas, dass man, das heißt, du brauchtest gar keine Überzeugungsarbeit zu leisten?
Natürlich musste man. Also was ich schon machen habe müssen, ist erklären, was möchte ich machen, wie stelle ich mir das vor, wie funktioniert das natürlich. Also das war jetzt die sehr verkürzte Version. Ich habe natürlich brav meinen Roman Pichler, das Scrum-Buch gelesen. Ich hatte zwei, drei Vorlesungsstunden dazu, aber ich bin einfach so eingestiegen in das Thema. Und das ist was ich mir schon auch behalten habe für meine Mitarbeiterinnen. Ich finde, wenn jemand etwas unbedingt machen will, also das sind die Sachen, die für mich am besten funktionieren. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, machen wir das, weil das ist so super und ich möchte das unbedingt machen, damit bin ich jetzt noch nie eingefahren. Wenn ich zu jemand komme und sage, das ist total super, mach das. das ist die wackelige Geschichte. Und daher kommt meine Begeisterung für die Agilität. Ich habe das machen können. Ich habe das mit, ich war Softwareentwickler wie alle anderen im Team auch. Ich habe mir diesen Hut aufsetzen dürfen. Und das richtig Coole ist, und das ist halt, wenn man so in so einem kleinen Team und so einer kleinen Firma ist, da sind alle sofort mit an Bord. Die Kollegen haben gesagt, super, probieren wir das aus. Und das waren nicht die großen Sachen, weil am Anfang, es dauert ja, bis sich diese langfristigen Benefits, bis sich das realisiert, sondern es waren die kleinen Dinge, die wir gemerkt haben. Wir haben Scrum gemacht oder was ich damals gedacht habe, was Scrum ist und wie es funktioniert. Und haben das wirklich nach den besten Mitteln umgesetzt. Und was wir einfach gesehen haben, nachdem wir zwei, drei Sprints gemacht haben, waren wir alle als Team total begeistert, weil wir gesehen haben, wir können auf einer Wand Kärtchen weiterschieben. Das klingt wahnsinnig blöd, aber das ist das erste Mal in meiner ganzen Karriere, und das war 2009, das heißt, da habe ich 7 Jahre gearbeitet, und das war das erste Mal, dass ich nicht das Gefühl habe, ich drehe mich irgendwie im Kreis, sondern, oh, da geht was weiter. Und das ist das Feedback, das mir die Kollegen gegeben haben. Also ich sage, wow, das ist so cool, weil wir jeden Tag sehen, es tut sich was. Und auch wenn du jetzt an etwas arbeitest, was dir weniger Spaß macht oder wo du weißt, da kommt noch diese 20 anderen Sachen, die du auch dazu tun musst, aber es ist einfach dieses ständige Gefühl von Fortschritt und diese tägliche Reflexion, arbeiten wir am richtigen, wo liegen die Probleme, wo dann ein Kollege sagt, ja, das habe ich letzte Woche gehabt und das kannst du so lösen. Und sonst hättest du, weiß nicht, deinen Tag damit verbracht, diesen Blödsinn zu lösen, den der Kollege eh schon gemacht hat. Das waren einfach diese Benefits, die sofort da waren. Und ja, ich weiß nicht, seitdem bin ich absolut überzeugter Agilist und voll in diesem Thema. Das hat irgendwie nie aufgehört, mich zu faszinieren.
Gab es, hast jetzt gerade geschildert, wie du das dort auch umsetzen konntest und wie ihr gesehen habt, dass Dinge vorangehen. Gab es, auch Probleme dabei? Also wie lange hat es gedauert, bis ihr als Team, an einem Softwareprojekt, bis ihr das so intus hattet, sodass wirklich auch, ja, sodass ihr wirklich dort auch den Fortschritt gesehen habt. Und ich meine, das Problem bei Softwareentwicklung und auch dann eben das Problem bei klassischem Projektmanagement ist ja immer, dass man immer dieses hat, schaffe ich das? Was mache ich, wenn unvorhergesehene Probleme kommen? Erreiche ich die Zeit, all diese ganzen Dinge oder eben auch die Problematik mit, das ist das, was eigentlich das meistens bei den Softwareprojekten ja zu Problemen führt, dass dann plötzlich sich die Anforderungen ändern mitten im Game. Wie war das bei euch? Was hat sich da, wie schnell ging das und gab es auch da irgendwelche Probleme?
Also nein, es gab natürlich überhaupt keine Probleme, wie das in der Softwareentwicklung so ist. Nein, natürlich gab es da Probleme, und das war ein wahnsinniger Lerneffekt. Ich finde das total super. Heute kann man immer sagen, wenn man über Probleme spricht, sagt man einfach, man hat was gelernt. Und es
Ja,
gibt
aber
keine.
das ist ja auch so.
Und es ist tatsächlich so, um das alles aufzurollen, was du gesagt hast. Eigentlich geht es ja in der agilen Methodik, agile Organisation, in dieser ganzen agilen Denke, geht es in Wirklichkeit ja nur darum, wie handle ich diese Ungewissheit. Im klassischen Ansatz versuchen wir, die Ungewissheit zu reduzieren, indem wir alles möglichst detailliert beschreiben. Aber den Zeitraum, der ist meistens so lange fixiert, wenn ich ein Zwei-Jahres-Projekt habe, dann beschreibe ich 2 Jahre im Voraus, investiere wahnsinnig viel meiner Zeit, das wahnsinnig detailliert und genau zu tun, um alle Eventualitäten abzuklären. Und der agile Ansatz ist ein bisschen wie die große Landkarte haben. Auf der Landkarte sehe ich nicht jeden Grashalm, aber ich weiß ungefähr, wie meine Reise aussehen wird. Und dann auf sich zu fahren und zu sagen, was ist das, was mich jetzt beschäftigt, und was ist das, womit ich umgehen muss. Also ja, das System ist genau dafür da, mit diesen Ungewissenheiten umzugehen. Und ja, wir haben genug Probleme gehabt. Also es war wahnsinnig schwierig, und das sind wieder kleine Sachen, die zum Start irgendwie mühsam waren. Zum Beispiel, ich weiß es, weil ich Tausende gemacht habe. Ein gutes Stand-up dauert maximal 15 Minuten. Das muss nicht länger sein. Unsere ersten Stand-ups, das hat ich weiß nicht, ich glaube, wir haben 3 Monate lang, 4 Monate lang sicher Stand-ups gemacht, die eine Dreiviertelstunde dauern. Und ich habe es nicht geschafft, die kürzer zu. Ich hatte null Erfahrung als Scrum Master. Ich wusste nicht, wie ich das einfange oder wie ich das. Ich hatte keine Moderationserfahrung. Ich konnte das überhaupt nicht. Hat mich nicht abgehalten davon, es zu tun, aber das Ergebnis waren halt wirklich furchtbare Stand-ups. Also wir haben eine Dreiviertelstunde lang geplaudert. Das ist, glaube ich, das Erlebnis, wo viele sagen, die Agilität, das funktioniert nicht. Da haben wir viele solche Meetings. Jetzt stehen wir jeden Tag in der Früh da und erzählen uns eine Stunde lang, was wir getan haben, was natürlich überhaupt nicht das Ziel vom Stand-up ist. Und das auszumoderieren und da den Kollegen zu sagen, du laberst jetzt einfach, nur bitte schauen wir, dass wir am Punkt bleiben. Das ist was, was wir nachher klären können. Das ist was, was du mit dem Norbert klären kannst. Da machen wir nachher einen Termin, aber das besprechen wir nicht in dieser Runde. Also das war definitiv eine Riesenchallenge, diese, wie die Zeit da reingelaufen ist. Und dann gab es dort auch ein ganz kleines, und das war ja eigentlich ein super junges und agiles Unternehmen, eigentlich ein Startup in dem Sinn. Und entsprechend offen waren die Geschäftsführer für diese Ideen, aber ich hatte klassische Geschäftsführerprobleme mit denen. Genau das, was ich natürlich auch jetzt heute erlebe, wenn wir diesen Schritt gehen. Und was ich dort zum Beispiel gemerkt habe, ist, der Heimo hat die Entwicklung geleitet. Der wollte ganz intensiv dort mitreden, was er auch getan hat. Aber Scrum funktioniert da ein bisschen anders. Da gibt es die Chicken und da gibt es die Pigs. Das passiert quasi auf der Geschichte, wenn Hühner und Schweine zusammen ein Lokal aufmachen, dann stirbt das Schwein dafür, für das Essen, das gekocht wird, aber das Händel gibt halt nur die Eier her. Und deswegen ist es so, dass im Stand-up alle Leute, die an diesem Projekt arbeiten, das sind die Pigs und die dürfen dort diskutieren und reden. Die Chickens dürfen zuhören kommen, aber die haben dort einfach keinen Text. Die dürfen sagen, können wir uns nachher dazu zusammensetzen, dass ihn, da möchte ich noch was fragen oder diskutieren, aber die haben dort einfach nichts zu reden, damit man einfach in diesen 15 Minuten Block, weil sonst wären das solche Riesen. Das war ganz schwierig, das auszuarbeiten. Ich meine, mit dem, es war, der Heimer hat eine starke Persönlichkeit, der haltet das aus. Wie ich ihm damals gesagt habe, du bitte, das ist das Stand-up, wir besprechen das nachher, wir machen das anders. Aber das war Arbeit. Das war Arbeit, das Management so abzuholen und die so reinzuholen und denen zu zeigen, dass das funktioniert und dass es besser funktioniert, wenn wir uns dort an die Regeln halten. Weil das ist das Schwierige bei agiler Methodik, glaube ich. Es gibt ganz, ganz wenige Regeln, die man beachten muss. Also eigentlich super einfach. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem man beginnt, diese Regeln zu modifizieren, weil es so für uns besser funktioniert, funktioniert dieses Ding nicht mehr so gut wie vorher.
Finde ich eine ganz wichtige Aussage. Und vor allen Dingen die Geschichte, die du jetzt da gerade erzählt hast, das finde ich insofern spannend, weil ich meine, ich kenne dich ja schon so lange, seitdem du bei Gentix warst. Und mir kam das auch immer, also diese Startup-Atmosphäre und eben diese Offenheit und wie ihr miteinander gearbeitet habt, das war schon was ganz Besonderes und hat euch ja auch ausgezeichnet. Und ich finde es total interessant, dass du sagst, dass selbst in so einem Unternehmen du mit den klassischen Geschäftsführer, was ja eigentlich Führungs- oder Machtthemen, also Macht ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgerückt, aber man möchte mitsprechen. Das finde ich sehr spannend, dass das auch selbst in so einer Organisation oder in so einem Team, so einem Unternehmen
Ich glaube,
auch
aber
vorkommt.
das muss so sein, weil egal, ob es ein großes Unternehmen ist, ein kleines, ob ich ein angestellter Geschäftsführer bin oder Eigentümer von dem Unternehmen, wenn man diesen Schritt in die Agilität wagt, dann und das nicht selber initiiert, dann ist, glaube ich, das Erste, was man hat, das Gefühl, dass einem da was davon fährt. Weil alles, was man bei der Agilität oder vieles, was wir machen dort, hängt damit zusammen, dass wir schauen, dass wir die Entscheidungsfähigkeit in die Teams bringen, aber das heißt, dass ich nicht mehr mitreden kann. Was wahnsinnig gut ist, weil die Leute, die ganz nah am Kunden sind und jeden Tag mitbekommen, was den Kunden bewegt, das sind die Leute, die die Entscheidungen treffen sollen. Die Entscheidungen, die für den Projektfortschritt wichtig sind, treffen sollen. Und da ist es sicher so, dass man oftmals das Gefühl hat, dass man da hineingreifen muss und mitdiskutieren muss, weil man das besser weiß, weil man in der senioreren Position ist. Nur ist es real einfach nicht mehr so, weil die Leute, die das täglich machen, haben einfach die Ahnung, was da passiert. Und das sind die, die entscheiden, ob der Button rot oder grün ist und wie die Navigation aufgebaut gehört.
Ja, und hat sich das, um das abzuschließen, hat sich das dann geregelt? Also war das dann auch so, dass ihr wirklich auch gut arbeiten konntet und jeder seine Rolle akzeptiert hat?
Absolut, also das war absolut erreichbar und umsetzbar. Und ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich irgendwo zwischen 4 Monaten und einem halben Jahr gebraucht, bis wir dieses Spiel gut konnten und bis wir gewusst haben, wie das funktioniert und wie dieser Ablauf ist und bis alle das Vertrauen haben, da kommen wirklich die Ergebnisse raus. War das 100% sauber, was wir gemacht haben? Nein, es war es überhaupt nicht. Also wir hatten genug Dinge, die da nicht gepasst haben. Aber zum Beispiel war ich Scrum Master und Product Owner in einem. Da möchte mein Enterprise Agile Coach jetzt in der Upper Tech am liebsten aus dem Fenster hüpfen, wenn ich das sage. Weil das ist ein ganz furchtbarer Kardinalfehler. Auf der anderen Seite ist es so, es war so viel besser als alles, was wir vorher gemacht haben. Und es
Ja,
hat die Ergebnisse
super.
gebracht.
Sehr gut. Aber ihr habt damals zu dem damaligen Zeitpunkt ohne externe Unterstützung das gemacht. Das heißt, ihr habt das aus euch heraus entwickelt.
Ganz genau.
Wunderbar.
Und heute weiß ich, dass das sehr, sehr gut funktioniert in dieser Größenordnung. Da kann man das sehr gut machen, weil es ganz einfach ist. Da bin ich auf Du und Du mit jeder Kollegin, mit jedem Kollegen. Da kenne ich das ganze Unternehmen und habe mit jedem Zeit, quasi Quality Time zu verbringen, wirklich, mich hinzusetzen und das durchzubesprechen und Bedenken zu adressieren, die aber auch viel geringer sind, weil man sich ja so intensiv kennt und so viel miteinander macht und Austausch hat. Bei 150 Leuten geht das nicht mehr. Da hat man ein ganz anderes Setup, um sowas in die Gänge zu bekommen und in die Umsetzung zu bringen.
Und jetzt kommen wir nämlich zu dem wirklich spannenden Thema, was ich angekündigt habe, nämlich wie macht man das? Vielleicht zur Einstimmung, du bist jetzt Geschäftsführer der APA IT. Erzähl doch mal kurz, weil das nicht unbedingt jeder weiß, wer ist die APA IT? Was macht ihr? Wie groß seid ihr? Ja, genau.
Das erzähle ich natürlich gerne. APA IT ist die IT-Tochter der österreichischen Presseagentur. Und wir haben eigentlich zwei Hauptstandbeine. Auf der einen Seite bringen wir Managed Services-Leistungen. Das sind Dinge wie zum Beispiel Hosting, Desktop-Services. Das heißt, wir können Rechner bereitstellen, Telefonanlage und alles, was dazugehört. Wir hosten, wir haben einen großen OpenShift-Cluster, den wir unseren Kunden zur Verfügung stellen und wo wir sie auch beraten, wie das in Betrieb genommen wird. Und wir haben aber dazu noch unser zweites großes Standbein, die Softwareentwicklung. Und in der Softwareentwicklung sind wir etwas medienfokussierter unterwegs, natürlich auch aus unserer Historie heraus. Da entwickeln wir Redaktionssysteme, Themenplanungssysteme, wir forschen zum Beispiel an Textanalyse, Clustering, diese Themen. Und wir sind auch im Bereich der Medienbeobachtung unterwegs, weil die Geschichte der APA IT kommt natürlich aus dem Hintergrund der APA und den Tochterfirmen. Und wir haben uns aus dem IT-Service-Provider für diese ganzen Units heraus weiterentwickelt, dass wir unsere eigenen Lösungen anbieten und die auch den breiten Markt. Also es muss jetzt nicht Medienlösungen sein, reine Medienlösungen sein, aber natürlich ist ein großer Teil unseres Portfolios noch in diese Richtung geprägt.
Genau, und wie groß seid ihr? Wie viele Mitarbeiter hat die APA IT?
Die APA IT hat 150 Mitarbeiterinnen.
Das sind also diese 150 Mitarbeiter. Und seid ihr jetzt schon komplett agil?
Nein, wir sind noch nicht komplett agil. Wir haben jetzt diese Reise vor 1,5 Jahren begonnen, würde ich sagen. Und das ist nichts, wo man am Freitag beschließt, man ist agil und am Montag ist es dann so. Also das ist in Wirklichkeit ein langsamer und stetiger Umbau und eigentlich ist man meiner Meinung nach auch nicht fertig, damit man sagt, so, jetzt sind wir agil und das jetzt und so arbeiten wir jetzt genau in diesem Kastel für immer weiter, weil bei der Agilität geht es ja genau darum, ständig zu reflektieren, ist das, was wir tun, das Richtige und wie können wir uns anders aufstellen und wie können wir näher an unseren Kunden rücken und unsere Interaktionen da verbessern.
Wie geht ihr überhaupt vor? Also wie muss ich mir das vorstellen? Du hast jetzt gerade erklärt, dass ihr zwei Standbeine habt. Ihr habt wahrscheinlich verschiedene Teams, je nachdem abhängig davon, für welchen Bereich die verantwortlich sind. Wie muss ich mir das vorstellen, wie diese Reise vonstatten geht, nach teamweise über die ganze Organisation oder wie geht ihr da vor?
Wir machen das in der einzigen Art, wie es, glaube ich, funktionieren kann, in der Größenordnung. Wir machen das Schritt für Schritt. Also ich kann jetzt nicht, was nicht funktioniert, und das ist nicht für die Agilität besonders, sondern eigentlich meiner Meinung nach für nahezu alles, ich kann das nicht verordnen. Ich kann nicht meine Mitarbeiterinnen sagen, so, ihr seid jetzt agil, sondern das ist eigentlich etwas, was wir gemeinsam uns erarbeiten müssen, wo wir gemeinsam zu der Erkenntnis kommen, ah, das ist der Weg, wie wir besser arbeiten können, gemeinsam als heute. Weil was ich brauche, damit Agilität funktioniert, ist Commitment von meiner Mitarbeiterin. Das heißt, um das zu erreichen, brauche ich zuerst einmal die Transparenz, wo ich hin will. Wir machen das, weil die Umgebungsbedingungen so sind. Wir sind in diesem komplexen Umfeld, in dem wir uns rasch einstellen müssen, in dem uns Firmen davonfahren können, die schon so agieren. Und auf der anderen Seite, neben der Transparenz, brauche ich die Partizipation. Ich muss meine Mitarbeiterinnen einbinden. Ich muss sie dran, an diesem Prozess, wie wir uns verändern, teilhaben lassen können. Ich kann nicht sagen, dieses Team funktioniert so und dieses Team funktioniert so. Ich kann das vordenken und kann mit ihnen diskutieren, ob das funktioniert und welche Tweaks wir noch machen müssen. Aber ich kann es eben nicht verordnen. Und diese Kombination aus Transparenz und Partizipation ist das, was für mich im Ergebnis ein Commitment ergibt, weil, warum brauche ich dieses Commitment? Weil ich die Entscheidungen in den Teams haben will. Ich will diese vielen Projektentscheidungen, die wir machen können und die wir schnell treffen müssen, eine nach der anderen, damit wir in den Projekten schnell weiterkommen und nicht Pyramide spielen müssen, wo wir den Prerowski Fragen geben, wo wir das eh machen dürfen im Projekt. Die muss ich in den Teams haben und das ist das, was ich erreichen muss und das kriege ich natürlich nur, wenn sich das Team dafür interessiert, was es da tut. Wenn ihnen es eh wurscht ist, dann funktioniert mein ganzes agiles System nicht.
Das heißt, diese Entscheidungen, du hast es ja schon gesagt, die Entscheidungen gehen in die Teams. Damit verbunden ist ja auch Verantwortung. Also das eine
Absolut.
ist Entscheidung, das andere ist Verantwortung. Und natürlich, ich vermute, bei euch wie überall auch, passieren auch mal Fehler. Wie geht ihr damit um? Hat sich da dann die Fehlerkultur und auch die Übertragung von Verantwortung an die Mitarbeiterinnen verändert?
Absolut. Also ich kann nicht Entscheidungen ohne die Möglichkeit, also ich kann nicht einfach nur die Entscheidungen übertragen und die Verantwortung nicht. Das funktioniert nicht. Ja, die Fehlerkultur ist irgendwie so ein hoch besungenes Gut der Agilität und das ist tatsächlich ganz wichtig, weil ebenfalls ein wichtiger Effekt der Agilität ist, ich möchte alle Fehler möglichst früh machen im Projekt. Das ist irgendwie das Eingeständnis, wir werden Fehler machen. Wir wissen, ein Projekt ist ja einzigartig an sich. Das heißt, wir haben das noch nie vorher gemacht, ganz exakt, was wir jetzt machen. Dieses Projekt haben wir noch nie vorher gemacht, weil sonst wäre es eigentlich kein Projekt, sondern wäre es ja Routine. Und wenn man was noch nie gemacht hat, dann muss man quasi Fehler machen, weil man ja noch nicht geläufig ist in allen Entscheidungen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich finde jetzt oder in meinem Erleben von agiler Methodik ist es natürlich passieren Fehler und man kommt drauf, dieses hätten wir besser machen können oder jenes, aber das sind nie, also das sind keine nie Showstopper, sondern das sind Kleinigkeiten, die wahnsinnig offensichtlich sind, wo man dann sagt, oh, okay, wenn wir User Testing machen und unseren Usern das Menü zeigen, auf das wir total stolz sind, wie das funktioniert und wie toll wir uns das überlegt haben, aber es kapiert einfach keiner. Wie es funktioniert, das kommt in einem User-Testing raus und dann bauen wir es halt nächste Woche um. Aber diese Fehler sind nicht so gravierend, sondern es sind kleine Fehler, die man leicht korrigieren kann. Und das ist genau die Ebene, wo wir hinwollen. Aber dadurch, dass man diese schöne kleine Aufteilung hat und dieses ständige Abtesten und dieses ständige Ausliefern, passieren nicht diese riesen Trainwrecks, wo man die ganze Applikation anliefert, wo, wenn nicht, 10 Leute dran gearbeitet haben, ein Jahr. Und dann geht es einfach nicht und niemand versteht, was passiert.
Wie gehen denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit um? Sind die begeistert von dieser Transformation? Musstet ihr da auch einige überzeugen? Wie ist das so bei euch?
Dazu mag ich sagen, dass wir nicht in allen Bereichen schon 100% agil aufgestellt sind, sondern wir Schritt für Schritt die einzelnen Abteilungen umstellen. Wir formieren auch unsere tatsächliche Organisationsstruktur neu, weil was wir machen, ist nicht einfach agile Methodik einführen, weil also nur wenn man Scrum macht, ist man kein agiles Unternehmen. Das ist was, wo ich relativ lang gebraucht habe, das zu verstehen. Sondern wir überlegen uns tatsächlich, wie wir uns neu organisieren und aufstellen, um agil sein zu können. Und begonnen haben wir einfach, weil es ganz nah an der Problemstellung dran ist, die man in der Softwareentwicklung lösen, begonnen haben wir in der Softwareentwicklung. Weil was man schon verstehen muss, und manchmal tue ich mir damit ein bisschen schwer, das Handy-Hammer-Syndrom, aber Agilität ist jetzt nicht die Lösung für alles, sondern tatsächlich gibt es zwei Arten von Problemstellungen und eine extrem wichtige Fähigkeit oder ein Werkzeug, das mir gut geholfen hat bisher, ist zu erkennen, mit welchem Problem gehe ich überhaupt um und um daraus dann abzuleiten, ist Agilität die richtige Problemlösung. Es gibt zwei Arten von Problemstellungen. Habe ich ein komplexes Problem oder habe ich ein kompliziertes Problem? Komplizierte Probleme sind in gewisser Weise die angenehmeren Probleme, weil komplizierte Probleme haben eine definitive Lösung. Und komplizierte Probleme sind Probleme, wo ein Lösungsweg, wenn ich ihn einmal herausgefunden habe, wie zum Beispiel ein Fahrzeug reparieren, wenn der Startermotor kaputt ist, tausche ich den Startermotor aus und den Startermotor austauschen, da gibt es eine Anleitung dafür und die funktioniert jedes Mal genau gleich. Da muss ich nicht mich flexibel darauf einstellen, dass der Startermotor einen schlechten Tag hat oder sowas. Komplexe Probleme sind die Probleme, wo ganz viele Menschen involviert sind. Dort ist es nämlich genauso, dass es keinen vorgeschriebenen Lösungsweg mehr gibt. Und da gibt es eine Geschichte, die zwar sicher nie so stattgefunden hat, aber ich finde, ich sehr schön illustriert, was ein komplexes Problem ist. Das ist zum Beispiel, der altgesessene Key-Account-Manager geht zu seinem Großkunden und sagt ihm, wissen Sie was, ich sage Ihnen heute ganz ehrlich, das kostet die 2 Millionen. Das ist der beste Preis, den wir Ihnen da machen. Und sein Gegenüber sagt, das freut mich, dass wir so ehrlich miteinander reden können. Ich tue jetzt gar nicht herum, wir unterschreiben das heute. Der kommt natürlich zurück in die Firma. Wow, super, der große Auftrag ist unterschrieben worden. Alle finden das fantastisch. Und der junge Kollege sagt, na, wie hast du das gemacht? Und der eingesessene Key-Account-Manager sagt, na, ich war ganz direkt heraus und habe gesagt, da gibt es einfach heute kein Spiel mehr. Das ist das Beste, was wir gemacht haben. Und das hat funktioniert. Und der junge Kollege denkt sich, fantastisch, das mache ich auch. Geht am nächsten Tag zum selben Kunden und sagt, wissen Sie, bei dem wir haben das wirklich das beste Angebot und das ist ja ganz ehrlich und wir haben es gemacht und wir sagten, wie kommen Sie dazu, dass Sie so mit mir reden? Ist natürlich eine wahnsinnig überzeichnete Geschichte, aber das zeigt einfach ganz genau, da gibt es nicht die Patentlösung, da bin ich in einem komplexen Umfeld, da kann ich aus meiner Position heraus als Neuling nicht so agieren, wie jetzt vielleicht der eingesessene Key-Accounter agieren kann, der den Kunden seit 5 Jahren betreut. Und das sind Lösungen, in diesen komplexen Umfeldern. Und die Softwareentwicklung, Softwareprojekte sind genauso ein komplexes Umfeld. Weil in einem Softwareprojekt habe ich wahrscheinlich, also es gibt natürlich auch kleine Softwareprojekte, aber wahrscheinlich habe ich eine Laufzeit von 1 Jahr oder 2 Jahre. Und was heute wichtig ist, muss morgen überhaupt nicht wichtig sein. Und die Zielgröße von Softwareprojekten sind, manchmal sind es Maschinen, ganz, ganz oft sind das Menschen, die mit Oberflächen interagieren und die haben andere Bedürfnisse, die arbeiten, ich meine, schauen wir uns Corona an, plötzlich haben wir Homeoffice. Dinge, ja, die wir vor 2 Jahren konzipiert haben, sind überhaupt nicht mehr passend für das, wie wir heute arbeiten können. Und deswegen brauchen wir dort diese Flexibilität und diese Schnelligkeit in der Entscheidung. Deswegen können wir nicht mehr alles vorplanen. Und deswegen ist für Dinge wie eine Softwareentwicklung zum Beispiel Agilität die perfekte Lösung. Und das ist der Grund, warum wir dort angefangen haben. Entschuldigung jetzt.
Ja. Ich leider. Aber der Plan ist schon der, dass auch über das gesamte Unternehmen auszubreiten oder?
Ja, meine Vision der Apotec ist eine Firma, in der wir gesamt als agile Organisation aufgestellt sind. Das heißt, dass wir überall dort, wo wir nahe beim Kunden sein können, wo die Teams nahe mit dem Kunden agieren, die Teams auch so aufstellen, dass sie Entscheidungen treffen können. Also, dass sie diese Möglichkeit haben, das zu tun. Und das beeinflusst ganz stark, wie die Organisation, wie diese Struktur funktioniert. Das sind nicht die klassischen Abteilungen, die ich vorher habe, weil um diese Entscheidungen treffen zu können, brauche ich alle Kompetenzen, die notwendig sind für diese Entscheidungen, für den Projekterfolg und die dafür notwendig sind, den Value zum Kunden zu bringen. Die müssen in diesem Team vereint sein. Also, da müssen wir umbauen. Und da gibt es welche, da gibt es die, wo das näher ist und einfacher ist und dann gibt es welche, wo das ein bisschen weiter weg ist und mehr Arbeit ist und mehr Interaktion und mehr Überlegen, ob das Sinn macht und wenn wir uns entscheiden, ja, wie funktioniert das? Und es gibt auch Fälle, wo das einfach keinen Sinn macht.
Ja, und bei diesem Projekt, Entschuldigung.
Ja, fertig.
Bei diesem Projekt werdet ihr unterstützt von außen? Habe ich das richtig verstanden vorhin?
Ja, das war tatsächlich ein Ratschlag. Ich habe geschaut, dass ich versuche immer meine Ideen außen abzugleichen mit anderen, die in derselben Situation sind oder einer ähnlichen Situation. Das ist zwar nie so, dass man die Lösungen kopieren kann, aber es ist interessant einfach zu sehen und sich Inspiration zu holen. Und was ich ganz oft gehört habe, ist, ihr braucht einen externen Coach, jemanden, der euch da begleitet. Und spannend finde ich, dass der Weg, den wir gefunden haben, ein anderer ist, der aber für uns wirklich fantastisch funktioniert. Wir haben bei uns einen Enterprise Agile Coach, mit dem es auch drei Podcast-Folgen gibt schon. Und der, wie wir begonnen haben, noch recht neu im Unternehmen war, es ist ein bisschen von außen. Aber das war genau wieder sowas, wie ich auch schon zum Eingang bei einem anderen Beispiel erläutert habe. Der Michael wollte das unbedingt machen. Also das war sein Ziel, Enterprise Agile Coach zu sein. Er hatte die Ausbildung dazu, er hatte die Erfahrung aus seiner vorherigen Berufserfahrung dazu. Und da war es wirklich fantastisch. Am Anfang haben wir diesen Weg gemeinsam entwickelt und er hat auch uns gecoacht und gesagt, was bedeutet das für euch? Was bedeutet diese Aufstellung in dieser Größe? Und er ist auch derjenige, und das ist der wichtige Punkt, denke ich, der bei den Teams, mit den Teams arbeitet und sie führt und ihnen hilft, das richtig umzusetzen. Weil das ist nicht einfach so, dass wir uns das ausmachen und morgen funktioniert, sondern das ist was, was man ständig schärfen muss und da gibt es genug Dinge, die nicht funktionieren und dann gibt es, das Alte ist noch nicht ganz weg und das Neue ist noch nicht ganz da und wie schaffen wir diesen Sprung darüber? Also, ja. Also, wir haben einen Enterprise Agile Coach und mit dem funktioniert diese Transformation. Wir können nicht alles auf einmal machen, würde ich aber auch gar nicht machen wollen.
Ja,
Also.
super. Das klingt total gut. Ich würde an dieser Stelle gerne zu diesem Thema noch eine abschließende Frage dir stellen. Das war nämlich eine, die Nina Schwideski, die leider heute live nicht dabei sein kann, die sie mir
Oh ja.
mitgegeben hat. Nämlich ihre Frage war, was sind bis jetzt, das Projekt ist ja noch nicht zu Ende, aber was sind bisher eure drei größten Learnings bei dieser Reise, auf der ihr euch befindet in den letzten 1,5 Jahren?
Ja, ich hab die Frage auf LinkedIn dazu gelesen, genau. Unsere drei größten Learnings. Ich rede mal einfach drauf los. Ich kann nicht versprechen, dass ich bei drei aufhöre, weil es gibt da
Ich
Dinge.
bremse dich, wenn wir irgendwie hier zu lange sprechen.
Ich mich einfach ab. Die größten Learnings. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man authentisch in der Kultur agiert. In der Kultur des Unternehmens. Ich kann jetzt nichts wild Abweichendes machen. Sondern ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, die Leute dort abzuholen, wo sie heute stehen und dann irgendwie mitzunehmen auf diesen Weg, sie mitgestalten zu lassen. Das heißt, wenn ich jetzt ein agiles Unternehmen wäre, hilft es mir überhaupt nichts, wenn ich Fahrräder an die Wand schraube und überall Siebträger-Espressomaschinen aufstelle. Das ändert gar nichts. Das glaubt man vielleicht und es schaut cool aus, aber das ändert in Wirklichkeit überhaupt nichts an dem System, wie wir heute interagieren. Sondern ich muss wirklich hineingehen und mir die Zeit nehmen und mit den Mitarbeiterinnen mich zusammensetzen und verstehen, was ist das, wo es heute kracht und wie lösen wir genau diese Probleme. Und unser Weg, damit umzugehen und das zu tun, war eben über den Enterprise Agile Coach. Das zweite Learning, also Begleitung in irgendeiner Form, ist das, was ich damit sagen will. Holt man sich extern, schafft man das so, einen Coach intern aufzubauen, aber das halte ich tatsächlich für ein wesentliches Element. Ich hatte ein bisschen eine romantische Vorstellung und habe geglaubt, dass ich das auch tun kann. Blöderweise muss ich nebenbei auch ein bisschen Geschäftsführen und es war einfach eine super Konstellation, dass wir den Michael schon da hatten. Ich glaube, ein weiteres ganz, ganz wichtiges Learning aus diesem Prozess und aus dieser Umstellung war, dass dir niemand den Preis für die schönste Umsetzung der Agilität verleiht. Also du musst auch schauen, wo ist deine Grenze? Was du tun kannst. Und gerade bei mir im Kontext DAPA, ich habe ganz viele interne Projektkunden, also intern in der APA, ich habe die de facto als Kunde, ich habe die OTS als Kunde. Das bringt nichts, wenn ich denen jetzt ganz hart aufzwingen würde, meine Agilität und von ihnen erwarten würde, dass sie genauso agieren. Sondern ich muss einfach schauen, wie kann ich Agilität kann ich super kapseln. Das könnte ich in Wirklichkeit auch zum Beispiel unter einem Wasserfallmodell verstecken nach außen, was man nicht tun. So ist es nicht. Aber ich glaube, man braucht keine ganz tausendprozentig saubere Umsetzung haben. Das Wichtige ist einmal den ersten Schritt zu gehen und da in Bewegung zu kommen. Dann ein Learning, was wieder funktioniert hat, und das ist ein super Rezept für mich, für jede Veränderung im Unternehmen eigentlich, ist, sich zu suchen, wer will denn, wer ist an Bord. Weil was für mich gut ist, funktioniert, ist zu zeigen, dass es funktioniert. Und da suche ich mir natürlich die aus, die wollen. Du hast vorher auch gefragt, na, wie sind denn die Mitarbeiterinnen dabei? Finden die das fantastisch? Sind die so, naja, abwartend oder haben die vielleicht Angst vor dieser Veränderung? Und da ist natürlich die Antwort, es gibt alle. Wir haben alle. Es gibt die, die sagen, wow, super, endlich tun wir das. Es gibt die, die mal vorsichtig zuschauen und schauen, was da passiert und sich dann entscheiden, an Bord zu sein. Und dann gibt es die, die das eigentlich überhaupt nicht so toll finden und lieber einfach genau das gemacht hätten wie heute. Und das ist ja natürlich, das ist in jeder Veränderung so, egal ob ich Agilität oder irgendwas anderes mache. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich sozusagen einen Bereich zu suchen, eine Abteilung zu suchen, wo ich diese Idee mal umsetzen kann und zeigen kann, dass das funktioniert. Die Leute, die das auch machen wollen, weil das sind natürlich auch quasi die Evangelisten für diese Idee, die dann sagen, das ist total cool, dass wir das machen können, es funktioniert super, das ist so viel besser, was nervt unsere Stand, ich sage irgendwas, unsere Stand-ups dauern wahnsinnig lange, da müssen wir noch besser werden, das merke ich, aber ich bin so froh, dass ich da dabei sein kann. Und so breitet sich das langsam über das ganze Unternehmen aus. Und ja, und so kriegen wir das wie, ganz gut in Fahrt.
Ja, super. Das heißt, Proof of Concept wirklich möglichst schnell in einer kleinen gekapselten Form und dann das Ganze mit denen zu infiltrieren. Das breitet sich dann ja wirklich auch im Unternehmen aus, die davon begeistert sind.
Ganz genau.
Ja. Ich gebe jetzt noch mal einmal deinen Podcast und zwar deshalb, weil du gerade schon gesagt hast, dass du schon 3 Folgen auch aufgenommen hast, wo man sicherlich mehr dann auch darüber erfährt mit dem Michael, wo es auch
Ja, ganz genau. Die Folge mit Michael Kirchberger, da geht es immer um agile Organisation, wie
ja,
arbeitet agiles
genau,
Team.
da könnt ihr auch noch viel tiefer dann eben einsteigen. Ich sage ja, das lohnt sich wirklich, diesen Podcast sich anzuhören. Stichwort Mitarbeiter, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen, weil die APA-IT, wir haben vorhin im Vorgespräch das so ein bisschen besprochen. Ich meine, ich kenne das Unternehmen natürlich, aber das liegt auch daran, dass ich selber aus der Medienlandschaft komme. So richtig ist es nicht wirklich als großer Arbeitgeber oder als Arbeitgeber bekannt. Was sagen denn deine Mitarbeiter jetzt so über dich? Und über das Unternehmen kommen Sie gerne. Warum kommen Sie gerne zur Arbeit? Warum arbeiten Sie gerne bei der APA-IT?
Ich glaube, da gibt es dazu mal ganz viele Antworten, die man relativ generell geben kann. Also da gibt es dieses diverse Projektumfeld, da gibt es das, was wir sicherlich haben, ist sozusagen die Möglichkeit, sich im Unternehmen quer durchzuentwickeln, weil wir Managed Services haben, weil wir die Softwareentwicklung haben, aber wir haben auch eine Redaktion im Haus. Wir haben einen Kollegen, der ist in die Redaktion gewechselt, wir haben Kollegen, die von außen irgendwie zu uns wechseln. Also da ist ganz spannend, dass der Karrierepfad nicht so linear sein muss. Ich mache jetzt Software und ich meine, ich bin das beste Beispiel. Ich bin auch quer durch die ganze APA durchgewechselt, weil ich zum Beispiel auch das Media Lab leiten durfte 1,5 Jahre, bevor ich IT-Geschäftsführer war. Und ich denke, was die Mitarbeiter sagen und was sicher einer der größten Faktoren ist, die den Leuten sehr gut gefällt, ist die Work-Life-Balance, die wir bieten. Weil es einfach nicht so ist, dass wir sind kein so ein Meat-Grinder, wo die Leute Wochenenden und Nächte sitzen, sondern jeder weiß, dass uns einfach wichtig ist, dass es eine gute Balance hat, weil mir auch wichtig ist, ich will ja da ein System haben, das langfristig funktioniert und wo alle Beteiligten auch ein gutes Gefühl haben. Aber was mir wichtig ist, und ich weiß nicht, ob das heute alle schon so sagen würden, aber es ist mir einfach wichtig, dass, oder das ist quasi mein Ziel, ich möchte, dass wenn unsere Mitarbeiterinnen in der Früh ins Büro kommen, dann sollen die wissen, dass sie einen Einfluss haben. Weil das war für mich in meiner Karriere wirklich der Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, ich brauche nicht den Rest meines Lebens einfach das tun, meine Aufgaben brav abarbeiten, sondern, und das war ungefähr zu dieser Zeit, wo das begonnen hat mit agile Projekte, sondern ich kann mich einbringen und wenn ich mich einbringe, dann wird das auch angenommen und gehört. Ich schaue tatsächlich darauf, wenn Mitarbeiter, und sie nutzen das zum Glück auch sehr gut, wenn Mitarbeiterinnen etwas mit mir besprechen wollen, wenn Mitarbeiter mit meinem Co-Geschäftsführer, mit dem Gerald etwas besprechen wollen, wir schauen darauf, dass die im besten Fall am selben Tag oder am nächsten Tag einen Termin mit uns haben, wo wir, auch das, wo wir uns diese Zeit nehmen und das besprechen können, weil ich möchte, dass sie wissen und dieses Gefühl haben, wenn ich da was hineinwerfe, dann verschwindet das nicht im Ideenpostkasten, sondern wir schauen uns das an, wir nehmen das mit und diese Ideen und dieser Einfluss wirkt auch und verändert das, wie wir zusammenarbeiten. Das ist das, was ich mir zumindest wünsche. Und ich glaube, viele wissen das schon und manche wissen es noch nicht und müssen es auch vielleicht erst erfahren.
Ja, das sind ja so Dinge, die du da ansprichst, die auch ganz eng eben mit diesem Thema der agilen Transformation verbunden sind. Weil wenn ich mehr Entscheidungsmöglichkeiten habe, mehr Verantwortung bekomme, dann habe ich natürlich alleine dadurch schon das Gefühl und es ist tatsächlich, es ist nicht nur ein Gefühl, sondern ich habe ja wirklich auch Einfluss auf Dinge, wie sie weitergehen, weil ich ganz denke genau. Mal, du hast ja gerade gesagt, Fehlerkultur. Das sind ja auch Sachen, wo ich einfach auch aus Fehlern oder aus Dingen, die ich beobachte, die vielleicht nicht so gut laufen, neue Ideen entwickle, die ich dann eben auch einbringen kann.
Richtig.
Wie geht, ich meine, IT, wir wissen das alle, ich will jetzt zum Abschluss nicht noch irgendwie dieses Thema Fachkräftemangel bemühen, aber auch ihr werdet Schwierigkeiten haben oder denke ich mal eine Herausforderung haben, die passenden Mitarbeiter zu finden. Wie geht ihr davor? Was macht ihr, um genau die richtigen und passenden Leute für euer Unternehmen zu finden?
Wir haben, glaube ich, natürlich all die weit verbreiteten Standards, die du haben musst, was anfängt bei guten Benefits, dass du deinen Kaffee kriegst und so weiter und so fort, dass wir Aktivitäten gemeinsam machen und zum Beispiel eine MyClubs-Mitgliedschaft über unser HR anbieten können. Also diese Dinge, die kennt man, glaube ich, eh. Worauf wir uns in den letzten Jahren fokussiert haben, um auch neue Mitarbeiterinnen anzusprechen, sind vor allem zwei Dinge. Wir haben unseren Recruiting-Prozess ziemlich stark überarbeitet und wir investieren sehr, sehr viel Zeit, um potenzielle neue Mitarbeiterinnen sehr gut kennenzulernen. Also wir nehmen uns wirklich die Zeit und setzen uns intensiv mit ihnen auseinander und machen ein sehr umfassendes Assessment, wo wir uns ein genaues Bild machen, wie wir zusammenpassen, weil wir nicht diesen Weg gehen wollen, wo man nach einem Monat dann drauf kommt, man passt nicht zueinander. Und das ist zum Beispiel was wir damit absolut ausgeschaltet haben. Sondern wenn jetzt jemand bei uns anfängt, dann sehen wir, dass die Leute wirklich auch bleiben, weil wir uns diesen intensiven Austausch, Zeit für diesen intensiven Austausch nehmen. Und ich denke, das ist auch eine Frage von respektvollem Umgang mit der Zeit von Mitarbeiterinnen. Natürlich investiert man am Anfang mehr, aber wir sehen einfach der Effekt der zahlt sich aus. Und eine zweite Sache, die sicher auch erwähnenswert ist, dass wir oder dass ich gerade den Podcast auch nutzen möchte, dass wir ein bisschen nach draußen bringen, für welche Themen stehen wir und was bewegt uns gerade und was sind die Dinge, die uns umtreiben und wie schaut es bei uns aus.
Genau. Ja, von daher super Stichwort. Ich blende das nochmal ein. Und auch dieses Interview zeigt ja, so ein bisschen, du führst das gerade vom Homeoffice, das hatten wir genau. Dieses, so eine Art Interview führt ja auch dazu, dass Menschen die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen und zu erfahren, wie du tickst, was dich bewegt. Und das ist, denke ich, irgendwie ganz wichtig, zu wissen vorher, wie ein Unternehmen tickt. Passe ich da rein? Kann ich mich mit diesen Werten identifizieren, mit den Themen sowieso? Und von daher finde ich das einen super Ansatz. Clemens, ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weitersprechen, aber ich denke mal, wir haben die wesentlichen Themen wirklich besprochen. Möchtest du noch einen letzten Tipp an unsere Zuseherinnen und Zuseher mitgeben, so einen letzten Agilitätstipp, außer intensiv in deinen Podcast reinzuhören, aber vielleicht noch einen weiteren, den man einfach so gleich mal mitnehmen kann?
Absolut. Ich glaube, das Wichtigste in der Agilität ist einfach anfangen. Also ich glaube, man braucht keine Raketenwissenschaft machen. Man sollte sich grob überlegen, was so das erste, was sind die Ziele, was kann ich besser machen dadurch, wenn das für mich passt. Aber wichtiger als alles genau auszuplanen und jetzt Monate damit zu verbringen, wie könnte denn das funktionieren, ist es klein auszuprobieren und anfangen. Einfach loslegen.
Super, das ist ein tolles Schlusswort heute für unser Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
Die
hier
Einladung.
mein Gast zu sein. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu sprechen.
Dankeschön für die Möglichkeit, dabei zu sein.
Ja, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche, wenn wir das nächste spannende Thema beleuchten. Bis dahin und tschüss. Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P-Hoch 3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P-Hoch 3 Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P-Hoch 3 Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.